Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm Bochum, wo die Bagger in den vergangenen Tagen die letzten Reste des Opel-Werks dem Erdboden gleichgemacht haben. 2014 ging die Autoproduktion in Bochum nach 52 Jahren zu Ende. Wie kommt Bochum ohne Opel klar? Besser als zunächst befürchtet wurde, das sagt selbst die Gewerkschafterin, die damals versuchte, so viele Opel-Arbeitsplätze wie möglich zu retten, Eva Kerkemeier.
Wir können doch hier im Ruhrgebiet eins, das ist Strukturwandel. Das machen wir doch jetzt nicht erst seitdem Opel geht, sondern das machen wir doch jetzt schon seit Anfang oder Mitte der 60er Jahre. Und bis jetzt haben wir das immer hingekriegt.
Wie Bochum ohne Opel klarkommt, ob das vielleicht auch eine Blaupause ist für andere Standorte, andere Autostandorte, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber, wie aus einem Streit um Subventionen für Flugzeuge ein neues Kapitel im Zollkonflikt wurde, bei dem diesmal nicht Donald Trump der Auslöser ist. Nein, diesmal spielt ihm die eigentlich ungeliebte Welthandelsorganisation in die Hände, die ja am Mittwoch den USA grünes Licht gegeben hat für Strafzölle auf europäische Produkte. Eine Reaktion war das auf Beihilfen für Airbus, den europäischen Flugzeugbauer, die die WTO als rechtswidrig sah. Washington ließ sich nicht lange bitten und nun wissen wir, was Flugzeuge, Wein und Käse miteinander gemein haben. Sie stehen nämlich alle auf der neuen Zollliste der USA. Wie bedrohlich ist das für europäische Unternehmen? Brigitte Scholtes dazu.
Die angedrohten Zölle der USA treffen vor allem Unternehmen aus den Ländern, die für die illegalen Subventionen für Airbus verantwortlich sind. Das sind Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Neben landwirtschaftlichen Produkten wie Käse, Wein und Olivenöl, die vor allem wohl auf Frankreich und Spanien gemünzt sind, zielt die Trump-Regierung auch auf die deutsche Wirtschaft. Da sollen Zölle auf einige Werkzeuge, auf Klingen, Magnete, einige Mikrowellenöfen oder optische Linsen erhoben werden. Also zumindest ein paar der Produkte, für die die deutsche Wirtschaft bekannt ist. Diese Zölle allein für deutsche Waren könnten ein Volumen von 2 Milliarden Euro ausmachen, schätzt das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ilja Notnagel, Geschäftsführer beim DIHK, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, ist jedenfalls besorgt.
Das ist jetzt schon auch ein relativ großes Volumen. Es sind ja auch gezielte Zölle der USA angekündigt, also auch gerade in wichtigen Branchen für die deutsche Wirtschaft. Das trägt dazu bei, dass das außenwirtschaftliche Umfeld für die Unternehmen noch komplexer und herausfordernder wird.
Denn nicht nur diese neuen Zölle, die am 15. Oktober erhoben werden sollen, treiben den deutschen Unternehmen die Sorgenfalten in die Stirn. Sie müssen sich auf viele Krisen in der Weltwirtschaft gleichzeitig einstellen, sagt Notnagel. Das Ergebnis, die Geschäftserwartungen der Unternehmen für das Auslandsgeschäft seien so niedrig wie seit 10 Jahren nicht mehr.
Für eine Nation, die so angewiesen ist darauf, dass der Welthandel funktioniert, dass wir mit unseren Geschäftspartnern weltweit agieren können, sind solche Entwicklungen, Strafzölle hier, Gegenmaßnahmen dort, drohender Brexit, das sind schon ganz große Herausforderungen, die sich dann hier auch in den Geschäftsbüchern der Unternehmen halt wirklich niederschlagen.
So bleibt den Unternehmen keine Zeit zum Durchatmen, auch wenn sie in den letzten Tagen gehofft hatten, der Handelskonflikt zwischen den USA und China beruhige sich wieder, meint Gabriele Wiedmann, Volkswirtin der DK Bank.
Jetzt geht plötzlich die Konzentration in Sachen Handelsstreit Richtung EU und da müssen wir uns schon Sorgen machen, gerade Deutschland, was gerade so zurzeit schon an der Rezession vorbeischrammen könnte, wenn es da jetzt nochmal schwieriger wird, das wird die Stimmung trüben, das wird das Wachstum dämpfen.
Auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Bärenbank, die Bank wünscht sich, die Welthandelsorganisation hätte ihre Entscheidung gegen die Airbus-Subventionen nicht getrennt von der noch ausstehenden Entscheidung gegen die Boeing-Subventionen. Denn auch die, das hatte die WTO schon vor einigen Monaten durchblicken lassen, seien illegal. Hier aber soll eine Entscheidung erst im Frühjahr fallen. Deshalb mahnt Schmieding.
Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt tatsächlich in der EU uns zurückhalten und warten, bis die WTO dann auch Strafzölle gegen die USA wegen amerikanischer Boeing-Subventionen genehmigt hat. Das würde insgesamt unsere Verhandlungsposition wahrscheinlich in dem Sinne stärken, dass wir sagen, guck mal, wir halten uns zurück, wir beachten genau die Regeln, wir gehen nicht über den gesetzten Rahmen hinaus.
Denn alles andere würde den Handelskonflikt zwischen den USA und Europa nur noch weiter anheizen.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Mitgehört hat Oliver Zander. Er ist Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie. Gesamtmetall nennt er sich. Guten Tag, Herr Zander.
Guten Tag, Frau Becker.
Herr Zander, am Sonntag beginnt der Gewerkschaftstag der IG Metall, beginnt also der andere Teil der Tarifpartnerschaft in dieser Branche. Deshalb wollen wir eigentlich sprechen über das Verhältnis der Tarifpartner zueinander. Aber auch für dieses spielt natürlich das wirtschaftliche Umfeld eine wichtige Rolle. Der Zollkonflikt als Belastungsthema haben wir eben gehört. Es gab auch eine Meldung heute des Branchenverbands der Maschinenbauer, des VDMA. Der hat von einem schwarzen August gesprochen. Da sind die Bestellungen um 17% eingebrochen. Also Herr Zander, in welcher Lage sehen Sie Ihre Unternehmen?
Die deutsche Metall- und Elektroindustrie befindet sich in einer Rezession. Das ist ganz deutlich. Wir haben, was das erste Halbjahr 2019 angeht, im Vergleich zu 2018 einen Rückgang der Produktion um 4,9%, Auftragseingänge sogar noch stärker, 5,6% zum Vorjahreshalbjahr. Und das ist eine Rezession unserer Branche. Wir rechnen mit einer Produktion im ganzen Jahr von -2, -3%. Also das Jahr 2019 ist in der Tat konjunkturell ein schwieriges Jahr für die Metall- und Elektroindustrie.
Nun findet die nächste Tarifrunde erst im Frühjahr statt. Aber gehen Sie davon aus, dass das auch die Argumentationslinie von Gesamtmetall sein wird? Also neue Bescheidenheit ausrufen?
Es geht im Kern darum, die richtigen Antworten auf die richtigen Herausforderungen zu finden. Das eine ist die Konjunktur. Da hoffen wir, dass es dann irgendwann zu einer Bodenbildung kommt. Die Volkswirte aller Institute sagen uns für nächstes Jahr einen Aufwärtstrend voraus. Wir kommen allerdings aus 9 Jahren Aufschwung. Seit der Krise 2008, 2009 ist es in unserer Branche immer aufwärts gegangen. Mehr als 600.000 neue Jobs in unserer Branche. Die Branche hat inzwischen 4 Millionen Beschäftigte, ein sehr gutes Wachstum. Das ist die Konjunktur, das wird man dann sehen. Das zweite ist der Strukturwandel, der sich abzeichnet. Und dafür brauchen wir natürlich auch die richtigen Antworten. Und daraus werden wir dann unsere Argumente ziehen und das vortragen. Und natürlich ist ganz entscheidend, was die Gewerkschaft macht. Mhm. Wenn die Gewerkschaft die richtigen Dinge fordert, müssen wir vielleicht manche Argumente gar nicht vortragen.
Das ist die Frage, was die richtigen Dinge sind. Die IG Metall hat ja in der vergangenen Tarifrunde viel Aufmerksamkeit bekommen für ihren Vorstoß, die Beschäftigten wählen zu lassen zwischen Geld und Freizeit. Die Idee also, die Arbeitszeit abzusenken auf 28 Stunden in der Woche, das schien ja sehr den Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenzukommen, auch wenn diese 28-Stunden-Woche jetzt längst nicht für jeden zu haben ist. Wie sieht's aus in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten? Kann man da weitergehen auf diesem Weg oder sehen die Metallarbeitgeber das eher als Schönwetterveranstaltung?
Die Reduzierung der Arbeitszeit ist in einer Branche, die am Fachkräftemangel leidet, keine Option. Wir haben immer noch etwa 300.000 Facharbeiter zu wenig in Deutschland, Metallfacharbeiter bei nur 120.000 Arbeitslosen laut Statistik. Uns fehlen MINT-Fachkräfte. Wenn wir unser Produktionsniveau halten wollen, brauchen wir jede Arbeitsstunde. Wir gehen ja auch nicht jetzt von einer Krise aus. Die haben wir nicht. Damals, 2008, 2009, ist die Produktion in 2009 um 22% zurückgegangen. Wir reden jetzt über 2-3%. Und weil wir davon ausgehen, dass es irgendwann hoffentlich alsbald wieder aufwärts geht, brauchen wir jede Kraft. Deshalb sind Arbeitszeitreduzierungen nicht das Mittel der Wahl, um dieses hinzubekommen.
Nun hat die IG Metall, muss man sagen, sowas wie einen guten Lauf im Moment. Sie wird gelobt für die Wege, die sie geht, die Wege, um neue potenzielle Mitglieder anzusprechen, wird gelobt auch für ihre Themensetzung, Stichwort 28-Stunden-Woche, auch wenn sie sagen, das ist nicht der Weg, den man weitergehen kann. Tarifpartnerschaft funktioniert ja immer besonders gut, wenn es beiden Partnern gleich gut geht. Können Sie da mithalten?
Nun muss man sagen, dass eine Gewerkschaft in 9 Jahren des Aufschwungs ist natürlich relativ leicht hat. Jetzt sind wir im Abschwung, jetzt sind wir im Strukturwandel. Jetzt muss man da die richtigen Antworten finden. Eine Gewerkschaft hat in dem Zeitraum ihre Mitgliederzahl wieder aufgebaut. Man steht da, wo man 2000 stand, nämlich bei etwa 2,3 Millionen. Zwischendurch sah es sehr düster aus in den 2010ern. Und wir haben uns auch verstärkt, was die Betriebe angeht, was die Beschäftigten in den Verbandsbetrieben angeht, haben ein sehr großes Wachstum da hingelegt. Also ich glaube, es geht beiden Partnern gut. Deshalb haben wir auch gemeinsam eine Verantwortung für die Branche und müssen zusehen, dass wir jetzt nicht Linien, die im Aufschwung gehen, versuchen, im Abschwung vorzuschreiben. Es kommt darauf an, dass die Firmen auch Mittel bekommen für den Strukturwandel. Wir haben ja große Herausforderungen im Strukturwandel vor uns. Das sind andere Herausforderungen als in einem Abschwung. Und da nützt es eben nichts, die Hochlohnpolitik fortzusetzen. Wir haben, was die Produktivität angeht in unserer Branche, in dem Zeitraum 2000 bis heute etwa 20% Produktivitätswachstum gehabt. Die Löhne haben sich immerhin, oder die Tariflöhne, um 60% erhöht. Das heißt, die Beschäftigten haben ihren Anteil bekommen. Und diesen lageangemessenen Weg, den muss man gemeinsam weitergehen, dann hat die Branche auch eine gute Zukunft.
Machen Sie doch diesen lageangemessenen Weg etwas präziser. Ein anderes Stichwort, das auf der Interessenliste der IG Metall steht. Strukturwandel hat ja auch viel mit dem Thema Weiterbildung zu tun. Dieses Schlüsselthema Weiterbildung, man hat den Eindruck, das nehmen die Arbeitnehmer jetzt etwas selbst in die Hand. Da hat die IG Metall vor ein paar Tagen ein House of Labor eingeweiht, eine Akademie der Arbeit. Sie als anderer Tarifpartner, sind Sie bei diesem Thema nicht allzu passiv?
Die Metall- und Elektroindustrie gibt jedes Jahr 8 Milliarden Euro für Aus- und Weiterbildung aus. Das sind die Dinge, die die Betriebe brauchen. Wir haben ja auch viele Auszubildende in der Branche, über 200.000 bei 4 Millionen Beschäftigten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben auch für die Berufe immer sehr getrommelt. Das Entscheidende wird jetzt aber nicht sein, Weiterbildungsansprüche mit der Gießkanne auszuschütten, wo niemand genau weiß, welche Qualifikationen in der Zukunft notwendig sind, sondern das Entscheidende wird sein, dass man Betriebe, die besondere Bedarfe haben, vielleicht unterstützt, vielleicht auch Förderprogramme nochmal auflegt. Im Moment ist Geld bei der Bundesagentur für Arbeit für sowas ja da. Aber es planwirtschaftlich zu organisieren, führt nicht weiter. Die Beschäftigten sind zu Recht unruhig wegen des Themas Strukturwandel. Da wird die Botschaft, bilde dich weiter, dann ist der Strukturwandel kein Problem, allein leider nicht reichen. Das ist absehbar.
Herr Sander, wenn Sie sowas wie eine Botschaft richten würden an den Metallgewerkschaftstag, was wäre das für eine? Und kriegen Sie das hin in einem Satz?
Schaut euch die Lage an und fasst die richtigen Beschlüsse.
Danke. Oliver Zander war es. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. In der Branche bleiben wir oder in dem, was von der Branche blieb. Nach 52 Jahren ging vor 5 Jahren die Autoproduktion von Opel in Bochum zu Ende. Und von Opel ist in Bochum auch nicht mehr viel zu sehen. In den letzten Tagen, da machten die Bagger die letzte und größte Produktionshalle des Autobauers dem Erdboden gleich. Das war das 90.000 Quadratmeter große Presswerk, in dem Karosserien gefertigt wurden. Lediglich das Verwaltungsgebäude, das unter Denkmalschutz steht, das erinnert noch an die Opel-Ära. Aber es gibt in Bochum eine Nach-Opel-Ära. Und wie die aussieht, Klaus Deuse dazu.
Als vor 5 Jahren das Aus für das Werk des Autobauers Opel in Bochum feststand, endete ein Kapitel Industriegeschichte, verloren 3.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Nach einem hartnäckigen Kampf um das Werk resümierte die damalige IG Metall-Bevollmächtigte Eva Kerkemeier:
Es ist ein entsetzliches Ende, weil es über 50 Jahre Geschichte von vielen, vielen Menschen beinhaltet. Von Menschen, die ihre Familie durch eine tolle Arbeit ernähren konnten und die bis zum Schluss gehofft haben, ja, dass Opel nicht schließt.
Doch inzwischen haben sich neue Perspektiven eröffnet, denn in Bochum hat man früh Pläne für die Nutzung des riesigen Opel-Areals entwickelt, das nun, benannt nach der geografischen Lage, als Standort Mark 517 firmiert. Zuständig ist die Perspektive Bochum 2022, eine eigens gemeinsam von der Stadt Bochum und Opel gegründete Gesellschaft.
Wir haben insgesamt fast 1 Million Quadratmeter, die wir haben. Und wir sind seit 2015 Eigentümer der Fläche und entwickeln da was Neues drauf.
sagt Enno Fuchs, Geschäftsführer von Perspektive Bochum 2022. Neues, das man bereits sehen kann. So errichtet der Logistikprimus Deutsche Post DHL auf einer Fläche von 140.000 Quadratmetern ein Mega-Paketzentrum, in dem vom kommenden Jahr an pro Stunde 50.000 Pakete sortiert werden. DHL beschäftigt in dem Zentrum über 600 Mitarbeiter.
Schon mal ein großer Schluck aus der Arbeitsplatzpulle.
Stellt Enno Fuchs sichtlich zufrieden fest. Rund 60% der Fläche konnten bereits vermarktet werden. Angesiedelt auf Mark 51.7 hat sich auch ein Tochterunternehmen, eines der größten Zulieferer für die Automobilindustrie.
Bosch, die in dem Bereich von Embedded Systems, wie das heißt, also Sicherheit im Bereich Automobil, forscht und entwickelt, dort Produkte in den Markt reinbringt, all das, was man im Rahmen autonomes Fahren braucht.
Etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen zurzeit. In der Endausbaustufe rechnet man mit bis zu 2000 Beschäftigten. Auf die verkehrstechnisch günstige Lage durch Autobahnen rund um Bochum setzt außerdem das französische Unternehmen Fevelet, ein international führender Bremsenhersteller für Züge, zum Beispiel für die Schnellzüge ICE und TGV. Am Ende, so Enno Fuchs, werden auf der ehemaligen Opel-Fläche etwa 60 Firmen und Nutzer ihren Sitz haben. Darunter auch diverse öffentlich-rechtliche und private Forschungseinrichtungen.
Vor allen Dingen die Ruhr in Bochum forscht und entwickelt dort im Bereich von Internet der Dinge, Industrie 4.0, Sensorik und Sensorforschung. Da geht es unter anderem um diese Mensch-Maschine-Interaktion.
In einem, wie es Wissenschaftler nennen, Think Tank. Darüber hinaus hat die Ruhr-Universität vom Land Nordrhein-Westfalen jüngst einen Förderbescheid über knapp 21 Millionen Euro für den Aufbau eines World Factory Start-up Centers erhalten, das ebenfalls auf Mark 51.7 entsteht. Dort können Gründer Technologien wie etwa 3D-Drucker oder Laser-Cutter nutzen, die sich selbst nicht leisten können, um ihre Produktideen in Prototypen umzusetzen und zur Marktreife zu entwickeln. Investoren, hat Enno Fuchs in Gesprächen festgestellt, schätzen an dem Standort auch die Verfügbarkeit von Fach- und Spezialkräften.
Vor allen Dingen eben akademischen Nachwuchs, der ja aktuell noch in großer Menge aus Bochum, dem Ruhrgebiet, abwandert. Und den können wir jetzt hier Arbeitsplatzangebote machen in einem attraktiven Umfeld.
Auf der Grundlage der bereits geschlossenen Verträge geht Enno Fuchs davon aus, dass unter dem Strich auf Mark 51.7 6.000 Arbeitsplätze entstehen. Doppelt so viele wie zum Zeitpunkt der Schließung des Opel-Werkes. Vor 5 Jahren formulierte die damalige IG Metall-Bevollmächtigte Eva Kerkemeier geradezu trotzig:
Wir können doch hier im Ruhrgebiet eins. Das ist Strukturwandel. Das machen wir doch jetzt nicht erst, seitdem Opel geht, sondern das machen wir doch jetzt schon seit Anfang oder Mitte der 60er Jahre. Und bis jetzt haben wir das immer hingekriegt und wir haben da gute Erfahrungen.
Die Metallerin Eva Kerkemeier im Beitrag von Klaus Deuse war das. Wir haben es eben im Interview mit Oliver Zander von Arbeitgeberverband Gesamtmetall kurz erwähnt. Bei den deutschen Maschinenbauern gehen immer weniger Bestellungen ein. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Genau, die Bestellungen sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17% eingebrochen. Das teilte der Branchenverband mit und das schlüsselt sich folgendermaßen auf. Die Aufträge aus dem Ausland gingen um 19% und die aus dem Inland um 12% zurück. Auch für die kommenden Monate erwartet die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie keine Wende zum Besseren. Der Fachkräftemangel in der ostdeutschen Bauwirtschaft hat sich weiter verschärft. Bei etwa jedem 5. Unternehmen führte das Personalmanko 2018 zu Einschränkungen bei der Bautätigkeit, wie der Bauindustrieverband Ost mitteilte. 10 Jahre vorher, also 2008, betraf das nur knapp 2%. Die Zahl der Privatpleiten ist weiterhin rückläufig, dank der niedrigen Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das teilte die Wirtschaftsauskunftei Griffbürgel mit. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hätten gut 42.200 Verbraucher eine Insolvenz angemeldet. So wenig wie seit 2004 nicht mehr, wie aus dem Schuldenbarometer hervorgeht. Sollte sich die Entwicklung bis zum Jahresende fortsetzen, wäre das der 9. Rückgang auf Jahresbasis in Folge. Nach Frankreich haben auch die USA die deutsche Regierung zu Wachstumsimpulsen aufgefordert. Deutschland sollte Steuern kürzen und mit staatlichen Maßnahmen Wirtschaftswachstum anregen. Das sagte der Berater der US-Regierung in Handelsfragen, Peter Navarro, dem Sender Fox Business.
Günter Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Innenpolitisch sieht sich Donald Trump im Moment wohl den unangenehmsten Tagen seit Beginn seiner Präsidentschaft ausgesetzt. Und ob es nun durch ihn begründet ist oder nicht, ökonomisch läuft es gut in den USA, vor allem was die Beschäftigungslage angeht. Die ist so gut wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Martin Ganselmeier dazu.
Die jüngsten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt sind ein Lichtblick für den durch die Impeachment-Untersuchungen in Bedrängnis geratenen US-Präsidenten Trump. Die Arbeitslosenquote fiel im September von 3,7 auf 3,5%. Eine solch niedrige Marke gab es zuletzt vor 50 Jahren. Die Arbeitslosenquote für Latinos in den USA fiel sogar auf ein Allzeittief. Insgesamt wurden im September 136.000 neue Jobs auf dem US-Arbeitsmarkt geschaffen. Außerdem wurde die August-Statistik nachträglich um knapp 40.000 Jobs nach oben korrigiert. Von einer Rezession ist in den USA also noch wenig zu spüren. Allerdings gibt es erste Bremsspuren, vor allem in der Industrie. Hier gingen 2.000 Arbeitsplätze verloren und im Einzelhandel wurden sogar 11.000 Jobs abgebaut. Weiterhin starke Zugewinne verzeichnen dagegen die Gesundheitsberufe sowie der Dienstleistungssektor. US-Präsident Donald Trump begrüßte die neuen Arbeitslosenzahlen auf Twitter. In Großbuchstaben schrieb Trump 50 Jahrestief und fügte sarkastisch hinzu: Wow, Amerika, lasst uns unseren Präsidenten aus dem Amt entfernen, obwohl er nichts Unrechtes getan hat.
Martin Ganselmeier war das. Der Computer- und Druckerhersteller HP, bis 2015 hieß er noch Hewlett-Packard und umfasste noch einige Geschäftsbereiche mehr. HP hat in den vergangenen Jahren einige Sparprogramme hinter sich gebracht, will nun aber erneut Stellen in großem Umfang streichen. Unklar ist, inwieweit es Stellen in Deutschland trifft. Dort ist die Zentrale in Böblingen. Ulla Herrmann berichtet.
Beim US-Computer- und Druckerhersteller HP geht der Stellenabbau weiter. Tausende Arbeitsplätze sollen wegfallen. Wie viele davon in Deutschland betroffen sind, ist noch unklar. Der US-Konzern beschäftigt hierzulande rund 9.000 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr erst wurde die Schließung des Standortes Rüsselsheim beschlossen. Das kostete rund 1.100 Stellen. Die Computerbranche steht vor enormen Herausforderungen. Die Preise für Computer- und Speicherkapazitäten sind gesunken. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach neueren Technologien, den Smartphones und Tablets. Verbunden mit stärkerer Vernetzung, neuen Sicherheitsproblemen und noch mehr Datenmengen. HP baut deshalb um, will sparen und dies kostet Jobs. Das Urgestein der Technologiebranche Hewlett-Packard hatte sich 2015 aufgespalten. In den Bereich HP und in Hewlett-Packard Enterprise. Beim letzteren sind die früheren Server- und Speicherdienste gebündelt.
HP, die Stellenstreichungen dort, Ulla Herrmann war das, nehmen wir die mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Die Aktien werden ja auch in Frankfurt gehandelt.
Ja, Stellenstreichen, das kommt in der Regel an der Börse gut an, aber es ist ja eben angesprochen worden, die Probleme und die Herausforderungen für HP sind groß, die Aktien 0,5% im Minus.
Ansonsten gab es aber Rückenwind für Technologiewerte und der Rückenwind, der kam vom Platzhirsch Apple aus den USA.
Ja, eigentlich, der Markt ist schwierig, gerade was die neuen Smartphones betrifft. Der Markt ist eigentlich gesättigt. Das neue iPhone scheint bei der Kundschaft aber anzukommen. Berichten zufolge hat Apple seine Zulieferer aufgefordert, die Produktion des iPhone 11 wegen einer höheren Nachfrage um 10% zu steigern. Besonders das Einsteigermodell sei gefragt. Gut, man muss jetzt mal abwarten, ob das bloße Anfangseuphorie ist oder ob sich die neuen Modelle wirklich über einen längeren Zeitraum bei der Kundschaft begehrt sind. Chipwerte haben jedenfalls zulegen können. Aktien von Infineon beispielsweise 1,3% im Plus. Dialog Semiconductor im MDAX gab 5% höher.
Das große Tagesthema aber, wie geht es weiter im Zollkonflikt? Washington diesmal gegen Europa. Wie wird das an der Börse gesehen?
Eindeutig als eine Verschärfung der Handelsstreitigkeiten. Die neuen Zölle kommen zwar aus einer ganz anderen Ecke, gehen ja auf eine ganz alte Geschichte zurück, nämlich dem Vorwurf, dass Boeing und Airbus von den jeweiligen Staaten subventioniert worden sind. Dem amerikanischen Präsidenten kommt zu Pass, dass er jetzt in Sachen Strafzölle noch einmal nachlegen kann. Und das wird noch nicht das Ende sein, wie es in Sachen Autozölle weitergehen wird. Das ist ja noch nicht klar. Und auch was die Handelsstreitigkeiten USA und China betrifft, da sind zwar neue Gesprächstermine jetzt im Oktober anberaumt, aber selbst wenn die Erfolgversprechen verlaufen sollten. Es wird einfach eine ganze Weile dauern, bis wirklich unterschriftsreife Verträge auf dem Tisch liegen. Also man kann wirklich sagen, dass alles, was momentan auf der großen politischen Bühne passiert, die Folgen davon sind längst in der Realwirtschaft angekommen. Einzelne Branchen bekommen das auch mittlerweile deutlich zu spüren. Der DAX, kein klarer Trend heute, steht jetzt 0,5% höher bei 11.992 Punkten.
Wir haben es in der Sendung erwähnt, Maschinenbauer, die klagen über sehr schwache Auftragszahlen. Das kommt sicher nicht gut an.
Das kommt wirklich nicht gut an, denn es ist ja nicht nur die Konjunkturabkühlung, die die Unternehmen zu spüren bekommen. Hinzu kommt auch der Strukturwandel in der Automobilindustrie, also bei einem ganz wichtigen Kunden.
Und bei Osram weiß man weiter nicht, ob der Übernehmer AMS genügend Aktien für die Übernahme hat.
Ja, das ist richtig. Die Mindestannahmeschwelle hatte AMS bei 62,5% aller Aktien des Lichtspezialisten angesetzt. Sollte diese Schwelle nicht erreicht werden, wäre die Offerte gescheitert. Möglicherweise wird es aber auch erst in der kommenden Woche Einzelheiten geben. Aktien von Osram, kein klarer Trend heute, im aktuell 0,5% im Plus.
Ganz schnell Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro 1,0980 $, die Umlaufrendite von -0,54 auf -0,59% gesunken und der Goldpreis aktuell $1,506,77.
Der Werder war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Tschüss, sagt Birgit Becker.